SRF 1.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Plötzlich salonfähig. Die SVP zieht in die Regierung der Romandie ein. Alle reden vom Wetter, wir reden vom Klima.
Ja, das Wetter ist eben das Wetter und das Klima ist die langfristige Entwicklung über Jahrzehnte. Und dann ist eben die Frage, wie stark reagiert die Erde auf unseren CO2-Ausstoß.
Eine neue Studie prognostiziert einen langsameren Klimaerwärmung. Wir reden mit Co-Autor und ETH-Klimaforscher Reto Knuti. Und produziert in London, gehört in Malaysia.
Inilah Radio 3 Sarawak. Hello, Malaysia.
Radio Free Sarawak erhält heute den Internationalen Preis für Pressefreiheit. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Und als erstes Pascal Schmitz mit den Nachrichten des Tages.
In Bangladesch sind erneut Tausende auf die Straße gegangen, um für höhere Löhne und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zu protestieren. Es kam zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Gemäß lokalen Medien wurden 50 Personen verletzt. Im April war eine Textilfabrik in Bangladesch eingestürzt und hatte 1100 Menschen unter sich begraben. Danach waren die Arbeitsbedingungen international stark in die Kritik geraten. In der Folge haben die meisten internationalen Kleidermarken ein Abkommen unterzeichnet, um die Sicherheit und die Löhne der Arbeiter zu erhöhen. Die Erde könnte sich laut einer neuen internationalen Studie langsamer erwärmen als bisher berechnet. Grund zur Entwarnung gäbe es aber nicht, schreibt das Forscherteam der Universität Oxford in der Fachzeitschrift Nature. Die Wissenschaftler gehen von einer Erderwärmung zwischen 0,9 und 2 Grad Celsius aus. Einige Wissenschaftler waren bisher für die nächsten 50 Jahre von einer Zunahme von bis zu 3 Grad Celsius ausgegangen. Im Kongo soll das größte Wasserkraftwerk der Welt gebaut werden. Der Baubeginn des Grand Inga-Staudamms ist auf Oktober 2015 festgelegt worden. Darauf einigten sich Vertreter Kongos und Partner aus Südafrika in Paris. Mit einer Leistung von 40.000 Megawatt soll das Kraftwerk fast doppelt so groß werden wie der Drei-Schluchten-Staudamm in China. Führende Wirtschaftsvertreter in Großbritannien wollen, dass ihr Land in der EU bleibt. Die ökonomischen Argumente für einen Verbleib in der EU seien übermächtig, heißt es in einem heute veröffentlichten Brief. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören etwa Virgin Group-Chef Richard Branson, hoher Vertreter von Shell und des britischen Industrieverbandes. In Großbritannien wird zurzeit über eine Abstimmung zum EU-Austritt diskutiert. Nun ist es offiziell. Der Internetkonzern Yahoo kauft den Blogdienst Tumblr. Yahoo zahlt dafür 1,1 Milliarde Dollar, wie das Unternehmen mitteilt. Yahoo will mit dem Kauf wieder mehr jüngere Nutzer anlocken. Tumblr soll seinen Dienst eigenständig weiterführen können, erklärte Yahoo. Im Irak sind bei mehreren Bombenanschlägen mindestens 55 Menschen getötet worden. Mehr als 160 weitere wurden verletzt. Laut den Behörden wurden allein in der Provinz Al-Anbar 24 Polizisten getötet. Der Strafvollzug soll für die ganze Schweiz einheitlich geregelt werden mit einem eidgenössischen Strafvollzugsgesetz. Das fordert die Gefangenenorganisation Reform 91 in einer Eingabe ans Parlament. Hintergrund ist die Entführung und Tötung einer jungen Frau bei Bayern vergangene Woche. Dass es mit dem heutigen Kompetenzensalat im Strafvollzug Fehler mit tödlichen Konsequenzen gebe, erstaune nicht, heißt es in dem Schreiben ans Parlament. Zum Sport. Heute steht der Cup-Final zwischen Basel und GC im Mittelpunkt der Sportzusammenfassung. Bernhard Scher.
Im Moment läuft im Stade Suisse die 8. Minute der Verlängerung und es steht 1:1, so wie nach der regulären Spielzeit nach 90 Minuten. In der 71. Minute ging der FC Basel durch Markus Steinhöfer mit 1:0 in Führung. Nur 4 Minuten später glich IZ Tajrovic zum 1:1 aus. Für Basel wäre es der 12. Cup-Sieg, für den Rekordhalter GC sogar der 19. Zum Eishockey. Nur 15 Stunden nach dem WM-Finale in Stockholm ist die Schweizer Nationalmannschaft heute Nachmittag in Kloten gelandet und von tausenden Anhängern euphorisch gefeiert und frenetisch empfangen worden. Mit dem Halbfinalsieg über die USA war die Schweiz erstmals in einem WM-Final eingezogen und wurde gestern erst von Schweden gestoppt. Nach der Landung heute in Kloten lobte Nationalcoach Sean Simpson seine Mannschaft als die beste aller Zeiten. Das Team habe in Schweden unglaublich gespielt. Und nochmals zum Fußball. Der Schweizer Internationale Mario Eckimann wechselt von Hannover 96 zum 1. FC Union Berlin in die 2. Bundesliga. Der 32-jährige Innenverteidiger Eckimann hat in Berlin einen Vertrag bis Juni 2015 unterschrieben.
Nach den intensiven Regenfällen im Tessin hat sich die Lage am Lago Maggiore stabilisiert. Gemäss den Daten des Bundesamts für Umwelt hat der Wasserspiegel heute Vormittag den Höchststand von 195 Metern erreicht und ist seither ganz leicht am Sinken. Und damit zu den Wetterprognosen. Heute Abend gibt es einzelne Schauer, morgen ist es dann zunächst noch teilweise sonnig. Am Nachmittag gibt es verbreitet Regengüsse und Gewitter bei rund 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Plan A, wie die SVP in der Romandie in die Regierungen einzieht. Plan B, neue griechische Parteien, eine sogar mit dem Namen Plan B, fordern den Austritt aus der EU. Kein Plan B. Die Erde erwärmt sich zwar langsamer als erwartet, aber die Klimaerwärmung bleibt eine Bedrohung. Und Wandel statt Annäherung. Tunesiens Ennahda-Partei geht gegen extremistische Islamisten vor. Plötzlich. Die SVP befindet sich auf einem Höheflug in der Westschweiz. Die Partei gewinnt kurz nacheinander zwei Sitze in einer Kantonsregierung. Zuerst mit Oskar Freisinger im Wallis und gestern mit Yvon Perrin in Neuenburg. Und das Wahljahr in der Romandie hat erst begonnen. Patrick Mühlhauser.
Seit 2011, seit dem Tod des Waadtländer SVP-Staatsrates Jean-Claude Mermu, hatte die SVP keinen einzigen Sitz mehr in einer Westschweizer Regierung. Nun dreht der Wind wieder, sagt der frisch gewählte Neuenburger SVP-Staatsrat Yvon Perrin.
Ça a été le cas d'Oscar Freisinger en Valais, c'est maintenant le cas ici à Neuchâtel. Et ça montre que l'UDC maintenant a les moyens de faire entrer des gens dans les exécutifs.
Er und Oskar Freisinger im Wallis hätten gezeigt, für die Westschweizer Wähler ist die SVP salonfähig geworden und auch wählbar in eine Kantonsregierung. Sowohl im Wallis wie auch in Neuenburg errang die SVP erstmals einen Sitz in der Regierung. Beide Male zu Lasten der FDP. Für Isabelle More, Waadtländer Nationalrätin und Vizepräsidentin der FDP Schweiz, kommt das nicht überraschend.
In Neuenburg und in Wallis hat der SVP Leute, die sehr berühmt sind, viel in den Medien sind und sehr bekannt sind. Und das hilft sehr.
In der Tat, sowohl Oskar Freisinger wie auch Yvon Perrin waren bekannt dafür, als Politiker kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sie waren regelmäßige Gäste, beispielsweise in der Sendung Forum des Westschweizer Radios. Kommt hinzu, dass die FDP im Wallis wie in Neuenburg mehr mit Affären rund um ihre Kandidaten als mit Politik Schlagzeilen machte. In der Westschweiz ist die SVP aber immer noch schwächer als in der Deutschschweiz. Sie hat jedoch Potenzial. Seit Jahren legt sie zu. Im Wallis gewann die SVP nebst dem Sitz in der Regierung auch neun Sitze im Kantonsparlament. Ähnliches Bild in Neuenburg. Diese Erfolge nähren die Hoffnung auch in anderen Kantonen. Im September findet im Kanton Freiburg die Ersatzwahl für die abtretende CVP-Erziehungsdirektorin Isabelle Chassot statt. Die SVP hat bereits ihren Anspruch auf diesen Sitz angekündigt. Mit gutem Grund, auch in Freiburg ist die SVP mittlerweile drittstärkste Partei im Kanton. Und im Oktober wählt auch Genf Parlament und Regierung. Hoffnungsträgerin der SVP ist Céline Amaudru, Nationalrätin und Kantonalpräsidentin.
Nous sommes le parti, le plus grand parti de Suisse, et on a notre place.
Für die SVP bleibe es schwierig, in eine Regierung zu kommen. Doch dort gehöre die SVP als größte Partei der Schweiz hin. Allerdings, in Genf steht die SVP im Schatten des Mouvement Citoyen Genois, MCG. mit MCG-Nationalrat Mauro Poggia und Parteipräsident Eric Stauffer kandidieren zwei Schwergewichte dieser Partei, die mit scharfen Äußerungen gegen Grenzgänger auffällt. Doch chancenlos ist die erst 34-jährige SVP-Präsidentin nicht. Nachdem sich SVP und MCG in den letzten Jahren aufs Blut bekämpft hatten, machen sie nun gemeinsame Sache. Für die Wahl ins Genfer Kantonsparlament und wohl auch für den zweiten Wahlgang in die Regierung gibt es eine Listenverbindung. Obwohl die SVP stimmenmäßig nur halb so stark ist wie das MCG, verkündet Céline Amodru selbstsicher.
Maintenant, je pense qu'il serait opportun que ce soit un UDC, non seulement parce que nous avons les contacts à Berne, c'est important, et surtout nous pourrons faire une stratégie romande avec Oscar Freisinger, Yvan Perrin et un UDC Genevois.
Ein Genfer SVP-Staatsrat wäre besser, meint die Kantonalpräsidentin, wegen den Verbindungen nach Bundesbern und weil dadurch die SVP mit Oskar Freisinger im Wallis und Yvan Perrin in Neuenburg eine gemeinsame Westschweizer Politik betreiben könnte.
Die Erde erwärmt sich weniger schnell als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommt eine wissenschaftliche Studie, deren Co-Autor der Klimaforscher Reto Knuti von der ETH Zürich ist. Ihn habe ich gefragt, der CO2-Ausstoß steigt und steigt, aber die Klimaerwärmung ist langsamer als bislang vermutet. Warum?
Ja, die Erwärmung ist nicht mehr so stark vorangetrieben worden in den letzten Jahren. Und wenn wir diese Daten von den letzten paar Jahrzehnten als Grundlage nehmen für die Zukunft, dann können wir die höchsten Szenarien etwas ausschließen. Das heißt, die Erwärmung dürfte vielleicht ein bisschen kleiner sein als erwartet.
Das war die kurze Antwort. Was ist die lange?
Die lange Antwort ist, dass die Erderwärmung durch verschiedene Faktoren bestimmt ist. Es ist die Menge an CO2 und Aerosol und Ruß, die wir in die Atmosphäre lassen. Dann ist die Frage, wie viel von der Wärme in die Ozeane geht. Dann gibt es zufällige Variationen wie El Niño oder andere Wetterphänomene. Und dann ist eben die Frage, wie stark reagiert die Erde auf unseren CO2-Ausstoß. Und das ist die Komponente, die wir jetzt ein bisschen nach unten revidiert haben. Allerdings nicht sehr viel.
Haben wir denn eigentlich genug Daten, um die Klimaerwärmung richtig zu prognostizieren?
Wir müssen mit hoher Sicherheit, dass die Klimaerwärmung eine Realität ist. Das zeigen uns Messdaten aus allen möglichen Komponenten des Systems. Wir wissen auch mit hoher Sicherheit, dass sie zum größten Teil menschgemacht ist. Und wir wissen auch, dass es ohne massive CO2-Reduktionen nicht möglich ist, das 2-Grad-Ziel, das die Welt sich gesetzt hat, zu erreichen.
Um wie viel langsamer wärmt sich denn jetzt die Erde nach Ihren Prognosen?
Wir können vielleicht die extremsten Fälle von 5 Grad oder so für ein Szenario mit hohem CO2-Ausstoß reduzieren auf 4 Grad. Aber wie gesagt, 4 Grad ist immer noch viel zu hoch und immer noch viel mehr als das erklärte Ziel von 2 Grad.
In welchem Zeitraum?
Wir reden hier von dem Ende des 21. Jahrhunderts.
Nun besteht natürlich die Gefahr, dass sich die Politik zurücklehnt, weil die Klimaerwärmung langsamer ist als prognostiziert. Das ist doch eine reale Gefahr.
Die Gefahr ist durchaus real und ich hoffe, dass die Politik diese Botschaft richtig versteht. Sie sollte sich nicht zurücklehnen, weil sie hat sich zu lange schon zurückgelehnt. Wir wissen seit mindestens 20 Jahren, dass das ein Problem ist, das man lösen sollte. Und wir reden von der Lösung, aber bisher ist wenig geschehen. Die Natur kommt uns vielleicht ein bisschen entgegen, aber nicht so viel, dass wir das einfach beiseite lassen können. Das heißt also, ohne massive CO2-Reduktion in den nächsten paar Jahrzehnten geht das überhaupt nicht.
Was kann die Wissenschaft dazu beitragen, dass die Politik aufwacht?
Die Politik und die Wissenschaft müssen irgendwie miteinander sprechen, aber trotzdem haben sie verschiedene Rollen. Die Wissenschaft kann die Grundlagen bereitstellen, die Informationen liefern, aber schlussendlich ist es auch eine Frage der gesellschaftlichen Werte und unserer gemeinsamen Entscheidung. Die Wissenschaft kann nicht allein entscheiden, welche Zukunft wir wollen. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Die Wissenschaft kann also nur versuchen, die Folgen von möglichen Optionen aufzuzeigen, damit die Politik möglichst informiert ist und darauf basierend entscheiden kann.
Oder es braucht einen neuen Film wie den von Al Gore.
Ein Film kann vielleicht helfen, die Bevölkerung aufmerksam zu machen auf das Thema, aber man muss auch vorsichtig sein, dass man die Sachen nicht zu stark vereinfacht. Ein Film bleibt eine Unterhaltung und die Wissenschaft arbeitet nicht ganz mit den Methoden, die, wie sie in diesem Film gezeigt wurden.
Reden wir noch vom Wetter. Warum ist es trotz Klimaerwärmung so kühl?
Das Wetter und das Klima Klima ist die langfristige Entwicklung über Jahrzehnte. Es gibt immer mal wieder kältere Tage und wärmere Tage. Das ist die Natur, das sind die Launen des Wetters. Aber wir dürfen nicht aus den kurzfristigen Schwankungen des Wetters irgendetwas auf die Jahrzehnte übertragen.
Klimaforscher Reto Knutti von der ETH Zürich. Ein Toter, ein Polizist im Koma, mindestens 17 Verletzte und 200 Festnahmen. Radikale Islamisten und die Polizei haben sich heute am Rande von Tunesiens Hauptstadt eine blutige Straßenschlacht geliefert. Anlass war das Verbot des Jahreskongresses der salafistischen Gruppierung Ansar al-Sharia. Tunesiens regierende Ennahda-Partei geht schärfer gegen Extremisten vor, nachdem ihr bislang Nähe zu islamistischen Gruppierungen vorgeworfen ist. ARD-Korrespondent Alexander Göbel.
Hunderte Polizisten, die Nationalgarde, sogar Armeeeinheiten marschieren am Sonntag in den armen Vierteln von Tunis auf. Tunesien macht mobil gegen die Salafisten. Die Botschaft ist klar, der Staat will Sieger bleiben in einem Machtkampf, der immer härter zu werden scheint. Hubschrauber kreisen über Tränengaswolken, Reifen brennen, es fliegen Steine und Gummigeschosse. Ein Demonstrant kommt in der Cité Tatamon ums Leben, angeblich durch eine Kugel aus einem Polizeigewehr. Die sichtlich angespannte Polizei verteidigt ihr hartes Vorgehen. Mohammed Ali Labidi, Sprecher der Polizeigewerkschaft. Wir sind hier und wenn es sein muss, bleiben wir auch noch einen Monat. Wir wenden nur das Gesetz an. Wir beschützen die Bürger und den öffentlichen Raum. Und wenn diese Gruppe oder irgendjemand anders versucht, diesen Raum in Beschlag zu nehmen, dann wenden wir das Gesetz Wort für Wort an. Tunesien verschärft seine Gangart gegen radikale Islamisten. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu kleineren Zusammenstößen. Dann gab es vor kurzem Gefechte zwischen Armee und Dschihadisten. Radikal-islamische Veteranen des Kriegs in Mali hatten sich mit schweren Waffen und Minen in einem Gebirge im Südosten des Landes verschanzt. Als dann auch noch die religiösen Extremisten der einflussreichen Ansar al-Sharia ihr Treffen in Kairouan ankündigten, lehnte das Innenministerium ab. Die Stadt, 150 Kilometer südlich von Tunis gelegen, wurde komplett abgeriegelt. Jedes heranrollende Sammeltaxi wurde von Spezialkräften in Kampfmontur gefilzt. In Busbahnhöfen im ganzen Land wurden bärtige, salafistisch aussehende Passagiere an der Reise gehindert. Die Sicherheitskräfte stellten unter anderem Schusswaffen und Molotow-Cocktails sicher. In Kairouan sind die Menschen erleichtert, dass es zumindest hier verhältnismäßig ruhig geblieben ist. Wenn die Polizei von Anfang an ihren Job gemacht hätte, dann wäre es erst gar nicht so weit gekommen. Das Gesetz muss einfach angewendet werden. Zum Glück ist jetzt wieder alles gut und es gibt keine Probleme. Dass es keine Probleme gibt, davon kann allerdings keine Rede sein. Denn Ansar al-Sharia, die radikale Vereinigung, die nach eigenen Angaben über 40.000 Mitglieder in Tunesien hat, lehnt die Demokratie ab und will einen Gottesstaat errichten. Tunesiens stärkste Regierungspartei, der moderat-islamistischen Ennahda, werfen die Salafisten eine anti-islamische Politik vor und drohen mit Krieg. Im Internet wurden entsprechende Unterstützerbotschaften des Terrornetzwerks Al-Qaida an die Adresse der tunesischen Salafisten entdeckt. Der untergetauchte Anführer von Ansar al-Sharia, Saif Allah Ben Hassin, genannt Abu Yad, gilt als ehemaliger Vertrauter von Osama Bin Laden und wird für die Anschläge auf die US-Botschaft in Tunis im vergangenen September verantwortlich gemacht. Inzwischen spricht auch Tunesiens Regierungschef Larayet offen von Terrorismus. Im Staatsfernsehen sagte er, Ansar al-Sharia sei eine illegale Organisation, die den Staat herausfordert und provoziert. Ennahda nutzt offenbar auch ganz strategisch die Chance, um sich von den radikalen Kräften des politischen Islam zu distanzieren. Bisher wurde der Ennahda immer wieder vorgeworfen, sie sei zu lax gegenüber den Salafisten.
Die Euroskepsis wächst in Griechenland. In der letzten Woche wurden gleich zwei neue Parteien gegründet, die den Austritt Griechenlands aus der Eurozone fordern. Die Partei Plan B und die Partei Drachme 5 Sterne. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die griechische Regierung stolz vom Ende der Grexit-Szenarien spricht. Aus Athen berichtet Rodotheo Seralidou.
Die Geburtsstunde der linken Anti-Euro-Partei Plan B im schlichten Gemeindesaal des Athener Arbeiterviertels Peristeri. Am Rednerpult erörtert der Politiker Tasos Stavropoulos in Jeans und blauem Hemd das politische Ziel der neuen Partei: den Austritt aus der Eurozone und die Rückkehr zu einer nationalen Währung. Rund 200 Anhänger der Partei hören ihm konzentriert zu, unter ihnen auch der Ex-Syriza-Chef Alekos Alavanos.
Wir werden es mit dem harten Euro nicht aus der Krise schaffen. Für eine Exportmacht wie Deutschland ist es etwas anderes. Wir aber brauchen radikale Veränderungen, den Austritt aus der Eurozone, damit wir wieder auf eigenen Beinen stehen können. Außerdem müsse Griechenland die Banken verstaatlichen und sich vorerst weigern, seine milliardenschweren Schulden zurückzuzahlen, so Alavanos. Wir brauchen eine Zahlungspause. Das ist ein völkerrechtliches Prinzip, wenn sich ein Land im Notstand befindet und nicht in der Lage ist, seine Schulden zurückzuzahlen. Und es gibt internationale Beispiele für solche Zahlungspausen. Russland hat es gemacht, andere Länder, auch Deutschland. Dass dadurch Griechenland ins Abseits geraten könnte, nimmt Alavanos in Kauf. Das Land sei jetzt schon isoliert und müsse ständig für Almosen betteln, sagt er. Eine gleichwertige Partnerschaft sehe anders aus. Die Rückkehr zur Drachme fordert auch der Wirtschaftsprofessor Thodoros Katsanevas. Viele Jahre war er als Mitglied der sozialistischen PASOK Abgeordneter im griechischen Parlament. Mit seiner neuen Partei Drachme 5 Sterne will er nun vor allem enttäuschte Mitte-Links-Wähler überzeugen. Die Indikatoren sprechen für sich. Meine Studenten und ich haben festgestellt, dass der Euro in Zeiten der Krise die Länder im Süden Europas in den Abgrund zieht. Länder hingegen, die nicht in der Eurozone sind, wie zum Beispiel Großbritannien, Polen oder Tschechien, werden zwar von der Krise kurz erschüttert, können sich aber schnell erholen. Die Möglichkeit, die nationale Währung in solchen Zeiten abzuwerten, sei für die Wirtschaft eines Landes essentiell, sagt Katsanevas und beruft sich dabei auf Experten wie den Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman und den deutschen Ökonomen Hans-Werner Sinn. Warnungen vor den Folgen eines Grexit schlägt er in den Wind. Seit langem hören wir Horrorszenarien, dass wenn wir den Euro verlassen, unser Leben zur Hölle wird. Es wurde uns eingetrichtert, dass die Drachme etwas Schlimmes ist und der Euro etwas Gutes. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Die Situation wird im Moment immer schlimmer. Katsanevas Berechnungen zufolge würde es nach einer Übergangszeit von maximal 2 Jahren mit der griechischen Wirtschaft wieder aufwärts gehen. Und jeder dritte Grieche ist laut neuesten Umfragen mittlerweile für eine Rückkehr zur Drachme. Noch ist die Anti-Euro-Bewegung zweigeteilt. Zu unterschiedlich sind die politischen Milieus, aus denen die neuen Parteien entsprungen sind. Plan B rekrutiert Kommunisten und Radikal-Linke, die Drachme 5 Sterne, Sozialisten und Konservative. Trotzdem schließen die Parteien eine Zusammenarbeit für die Zukunft nicht aus. Ihre Anhänger begrüßen das. Etwa der 58-jährige Yannis Berakis, Sympathisant der Plan B. Wir suchen alle einen Ausweg aus der Krise. Wir müssen deshalb die Entstehung mehrerer Parteien nicht antagonistisch sehen, sondern vielmehr unsere Gemeinsamkeiten finden. Thodoros Katsanevas von Drachme 5 Sterne sucht unterdessen jetzt schon den Kontakt zu anderen Anti-Euro-Parteien im Ausland, zum Beispiel zur deutschen Alternative für Deutschland und der italienischen 5-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo. Katsanevas hofft, dass die Anti-Euro-Front bei der nächsten Europaparlamentswahl 2014 paneuropäisch Einfluss gewinnen kann.
Der Kurzwellensender Free Sarawak ist eine kleine Radiostation, die nur 2 Stunden am Tag sendet. Das Studio befindet sich in London, das Publikum in Malaysia. Denn in Malaysia selbst wäre es zu gefährlich für den regierungskritischen Sender. Die malaysische Provinz Sarawak auf der Insel Borneo steht seit 30 Jahren unter der Knute eines Potentaten. Radio Free Sarawak erhält heute in Amman auf dem Weltkongress des Internationalen Press Institute IPI den Internationalen Preis für Pressefreiheit. Aus Amman, Fredrik Steiger.
Jahrhundertelang wussten die Menschen im Dschungel von Borneo nicht, was in der Welt um sie herum vorging. Und vor allem, sie hatten in dieser Welt keine Stimme. Bis Radio Free Sarawak auf Sendung ging.
Selamat lemai serta selamat bertemu baru bala peningah di atuk kita benung mendiang ke siaran Radio Free Sarawak di...
Star Moderator Peter John Chaben oder Papa Orang Utan, wie er sich auch nennt. Sein Großvater lebte noch als Kopfjäger im Urwald. Am Mikrofon klärt Chaben auf, prangert die grassierende Korruption an und die systematische Zerstörung des Dschungels durch die Holz- und Palmölindustrie. Er entlarvt die Profiteure, allen voran den seit 30 Jahren autokratisch regierenden Chefminister der malaysischen Provinz, Abdul Taib Mahmud. Mit einem Mix aus alter Technologie, Kurzwellenradio und modernen Mitteln wie Blogs, Facebook und Twitter erreicht man endlich all die Menschen in den entlegenen Gebieten, sagt die Gründerin von Radio Free Sarawak, die in Sarawak aufgewachsene Britin Claire Recastle-Brown.
We discovered that with a mixture of old technology, shortwave radio, and new technology, which is computer digital file sending.
Und weil die meisten Dorfältesten ein Mobiltelefon besitzen, können sich die Bewohner auch selber zu Wort melden. Oft marschieren sie Stunden, um ein Signal zu bekommen. Sie rufen Radio Free Sarawak an und reden über ihre Sorgen und Ansichten.
The response has been amazing. They love our program. We're such an important part of their life now.
Der Radiosender setzt stark auf Bürgerjournalismus. Seine eigenen Reporter sind inkognito unterwegs. Wenn ihre journalistische Tätigkeit aufgedeckt wird, werden sie regelmäßig schikaniert, oft gar eingesperrt. Dieses Radio, das also notgedrungen aus dem Exil aus London sendet, ist für das International Press Institute modellhaft. Anthony Mills.
Radio Sarawak is effectively a kind of a radio station in exile, precisely because it is so difficult.
Dank großem Engagement und Mut und trotz bescheidener Mittel erhielten Hunderttausende von Menschen relevante, kritische, unabhängige Informationen. Malaysia galt lange Zeit als recht liberales muslimisches Land, als tolerant und weltoffen. Doch die UMNO, die Machtpartei, zog die Schraube immer stärker an. Die Medienfreiheit wird ständig verletzt, bestätigt Tansri Abdullah Ahmed, früher einflussreicher Zeitungschefredaktor.
The media, you must understand, the media is here hardly any which is independent.
Alle wichtigen Medien im Land sind im Besitz der Regierung oder werden kontrolliert von Leuten, die ihr nahestehen.
It follows the policy of the government.
Man würde, so der Menschenrechtsaktivist John Liu, am liebsten auch kleine Radiostationen und Internetmedien mundtot machen.
There is also an attempt by the government to curb this. We saw the instance of...
Eine Sendelizenz in Malaysia wird Radio Free Sarawak so bald nicht erhalten. Der internationale Medienfreiheitspreis bietet dem Team von Claire Recastle-Brown zumindest ein bisschen Schutz.
We're beginning to feel more brave, actually. And the recognition we've been given by this award has given us more courage.
Man wolle nun noch mutiger werden und künftig nicht mehr nur heimlich, sondern ganz offen vor Ort recherchieren.
Sarawak. Inilah Radio Free Sarawak. Hello, Malaysia.
Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Karin Britsch. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.